NDR Info. Themen des Tages.
Wir sind wieder da, wir sind im Gespräch, wir wollen zusammenarbeiten. Das ist eine Botschaft dieses Tages. Vom Kurzbesuch des Kabinetts in Polen. Wie weit sind die gemeinsamen Runden in Warschau gekommen? Wie weit wird der Weg noch sein nach 6 Jahren Eiszeit? Unser Schwerpunkt an diesem 2. Juli. Außerdem unter anderem von Grün zu Schwarz. Warum kehrt eine Abgeordnete den Grünen im Bundestag den Rücken? Was findet sie an der Union attraktiver? Keine Party in Lüneburg. Hat die Leuphana-Universität wegen angekündigter Anti-AfD-Proteste den Semesterabschluss abgesagt? Und wir haben es gehört, schwarzer Rauch über der Werft. Was vermutet die Feuerwehr hinter dem Brand bei der Lürsenwerft in Schachtaudorf? Die Themen des Tages auf NDR Info, heute mit Sabine Rhein. Willkommen. Deutschland und Polen, zwei wichtige Partner füreinander und in der EU. Die Beziehungen haben viele Aspekte, wirtschaftlich in Handel und Entwicklung, militärisch insbesondere in Zeiten des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Historisch, längst nicht alle Verbrechen der deutschen Nationalsozialisten sind aufgearbeitet. Und politisch, wenn Frankreich, die Niederlande, Italien und andere nach rechts außen abdriften, wer zieht mit Deutschland noch am selben Strang? Menschlich und kulturell gibt es ohnehin enge Bindungen. Aber in der Zeit der Peace-Regierung wurde es sehr kühl zwischen Warschau und Berlin. Der Besuch des Kanzlers heute mit vielen seiner Ministerinnen und Minister sollte das ändern. Ob das gelungen ist? Martin Adam, ARD-Korrespondent in Warschau, mit Antworten.
6 Jahre hat es gebraucht, bis sich wieder eine deutsche und eine polnische Regierung treffen wollten. Das ist aber auch im Wesentlichen schon die Botschaft, die von den Regierungskonsultationen in Warschau ausgeht. Wir sind wieder da, wir sind im Gespräch, wir wollen zusammenarbeiten. Konkreter wird es kaum. Dabei betont Donald Tusk, Polens Premierminister, unablässig, wie dringend gehandelt werden muss.
Nie mam żadnych wątpliwości.
Ich habe keinen Zweifel, und in diesen Zeiten des Krieges, des politischen Auseinanderfallens, sollte eigentlich niemand daran zweifeln, wie wichtig die deutsch-polnische Zusammenarbeit ist. Die Priorität ist Sicherheit, militärische Zusammenarbeit, Zusammenarbeit in Fragen der illegalen Migration, für eine sichere Außengrenze der EU. Das sind die Themen, an denen mir besonders gelegen ist. Olaf Scholz auch, nur deutlich abstrakter. Polens Sicherheit sei auch deutsche Sicherheit, sagt der Bundeskanzler.
Ich glaube zunächst mal, wir wissen alle, dass wir eine gemeinsame Verantwortung haben für die Sicherheit Europas. Das gilt in jeder Dimension. Etwa wenn es um unsere gemeinsamen Außengrenzen geht. Und wer wüsste das besser als Deutschland? Und deshalb müssen wir ein Interesse haben, dass überall, wo die Außengrenzen Europas sind, sie besonders gut funktionieren. Und das gilt natürlich auch dann für die Fragen, wie diese Grenzen gestaltet sind. Das gilt aber auch für die Frage der Verteidigung.
Nur eine europäische Finanzierung der Grenzsicherung, wie von Polen gewünscht, die soll es nicht geben. Immerhin, die Bundesregierung ist wieder da. Olaf Scholz zählt auf, wer alles mitgereist ist. Das sei doch ein Zeichen dafür, wie wichtig die deutsch-polnischen Beziehungen sind. Der sogenannte Aktionsplan, den beide Regierungen beschlossen haben, schneidet auch fast jedes denkbare Thema an. Von grenzüberschreitender Zusammenarbeit bei Rettungsdiensten über Erfahrungsaustausch beim digitalen Gesundheitswesen bis zu, Zitat, Zusammenarbeit im Sektor Weltraumnutzung. Es bleibt aber meist bei Absichtserklärungen. Bei der zusätzlichen Entschädigung der noch etwa 40.000 lebenden Überlebenden deutscher Konzentrationslager und Zwangsarbeit, über die vorab spekuliert wurde, nichts Konkretes. Das Deutsch-Polnische Haus, ein Gedenk- und Bildungsort, der in Berlin entstehen soll, zeige, dass Deutschland Verantwortung übernehme, so Scholz. Eine konkrete Idee hat der Bundeskanzler dann aber doch.
Das geht auch um Verkehrs- und Transportwege. Die müssen wir ausbauen zwischen unseren Ländern. Ich freue mich, dass wir im nächsten Jahr für junge Menschen in Deutschland und Polen ein deutsch-polnisches Jugendticket anbieten können.
Donald Tusk ist eine gewisse Enttäuschung anzumerken, als er doch nochmal auf Sicherheit zu sprechen kommt.
Ja nie mam żadnych oczekiwań. My sobie damy radę. My wydajemy 4% na naszą obronę.
Ich habe da gar keine Erwartungen. Wir machen das selbst. Wir geben 4% für unsere Verteidigung aus. Ich will gar nicht, dass Deutschland uns Panzer kauft. Wir sind dabei effektiver als jedes andere Land in Europa. Wir weisen nur darauf hin, auch unsere deutschen Partner, dass die Sicherheit unseres Kontinents nicht die Frage separater, sich manchmal widersprechender Initiativen sein kann.
Rozdzielnych, a czasami skonfliktowanych, konkurrencyjnych inicjatyw.
Donald Tusk fasst das Treffen am Ende mit den Worten zusammen: Nichts wurde beendet und nichts begonnen. Er dankt für das offene Gespräch.
Tui, da scheint einiges nicht so gut gelaufen zu sein. Ein gelungener Neuanfang jedenfalls würde wohl anders aussehen, oder? Das habe ich den Koordinator der Bundesregierung für die deutsch-polnischen Beziehungen, den SPD-Politiker Dietmar Nitan, vorhin gefragt.
Aus meiner Sicht war es ein gelungener Neuanfang, nicht etwa, weil jetzt schon in allen Punkten Einigkeit mit der polnischen Seite ist, aber wenn man es vergleicht mit dem, was in den letzten 6 Jahren, nachdem es jetzt so lange keine Regierungskonsultation gegeben hat, passiert ist, dann war es ein Neuanfang. Denn man konnte über alles, auch die Punkte, wo man noch nicht oder grundsätzlich nicht einer Meinung ist, sehr offen sprechen. Man konnte das sehr freundschaftlich tun. Und ja, manches in dem Aktionsplan mögen noch Absichtserklärungen sein, aber es sind ernst gemeinte Absichtserklärungen. Und ich bin mir sehr sicher, dass in den nächsten Wochen und Monaten die Konkretisierung dieser Dinge kommen wird, sodass ich immer noch für mich eine positive Bilanz aus dem heutigen Tag in Warschau ziehe.
Könnte es vielleicht sein, dass die Erwartungen in Warschau höher waren?
Na, ich glaube, sie waren vielleicht höher in Warschau, aber die Frage, wie weit kann man schon gehen bei den ersten Regierungskonsultationen nach 6 Jahren, bei den ersten Regierungskonsultationen einer Regierung, die etwas mehr als ein halbes Jahr im Amt ist, die immer noch mit der Kaczynski-Partei Recht und Gerechtigkeit eine Opposition hat, die das Land, als sie selber regierte, noch in die Autokratie führen wollte, die mit scharfer Stimme alles kritisiert, was die neue Regierung macht. Da stellt sich dann einfach die Frage, hätte man unter diesen Umständen wirklich nach einem halben Jahr einer neuen polnischen Regierung den ganz großen, überraschenden Wurf hinbekommen? Das war also heute schon Aufbruch, aber eben Aufbruch in dem Sinne, dass man sich selbst wichtige Aufgaben gestellt hat. Und die muss man jetzt allerdings auch ganz konkret umsetzen.
Lassen Sie uns mal über 1-2 konkrete Punkte reden. Sie wussten ja sicherlich, was die polnische Seite sich erhofft hatte in Sachen EU-finanzierter Grenzsicherung. Da hat der Kanzler klar ein Nein dazu gesagt. Ist das so abwegig?
Also grundsätzlich ist es erstmal nicht abwegig, darüber nachzudenken, welche Unterstützung bekommen die Staaten, die nun mal zurzeit in der Verfasstheit wie die EU ist, ein Staat sind mit einer EU-Außengrenze. Und ich habe das, was der Kanzler dort gesagt hat, nicht verstanden als ein Nein zu einer stärkeren Unterstützung. Ganz im Gegenteil, in vielen Gesprächen hat der Kanzler schon deutlich gemacht, dass sichere EU-Außengrenzen auch wichtig sind und dass das auch seinen Preis hat und dass die Mitgliedstaaten, die diese Außengrenzen schützen, das auch nicht alleine tun sollen. Also mein Eindruck war, dass es hier eher um die Frage geht, in welcher Art und Weise zeigt man die Solidarität mit den Staaten, die EU-Außengrenzen haben. Und da war das Finanzierungsinstrument, das im Raum stand, nicht das, was der Kanzler für geeignet hielt, aber nicht die grundsätzliche Frage, diese Länder entsprechend auch gut zu unterstützen.
Ein anderes Thema, was den Polen ganz wichtig ist, die Entschädigung für polnische Zwangsarbeiterinnen und Arbeiter in der Zeit des Nationalsozialismus. Was hatte der Kanzler und der Rest des Kabinetts da anzubieten?
Also ich weiß, dass es sehr weitgehende Gespräche mit der polnischen Seite gegeben hat und die wird es auch weitergeben, ein humanitäres Zeichen zu setzen. Mein Eindruck war, aber nochmal, ich habe in den Bereichen nicht selbst mit am Tisch gesessen, dass es da keinen grundsätzlichen Dissens gab zwischen der polnischen und der deutschen Seite, in welche Richtung sich das bewegen muss, sowohl was die Rahmenbedingungen angeht, nach denen dann Opfer auch diese symbolische Entschädigung bekommen können. Deshalb bin ich auch hier guter Dinge, dass man den Anfang mit diesen Verhandlungen gesetzt hat, etwas Gutes hinzubekommen und dass wir, ich bin jetzt mal optimistisch, noch vor Jahresfrist auch hier Ergebnisse sehen werden.
Polen ist ja unglaublich wichtig für Deutschland geworden, spätestens seitdem ja viele Länder, Frankreich beispielsweise ganz aktuell, drohen von Rechtspopulisten ja doch stark beeinflusst zu werden, also deren Politik stark beeinflussen. Manchmal sind es aber ja auch die handelnden Personen, die nur schwer Draht zueinander finden. Wie ist das mit Tusk und Scholz?
Also so wie ich sie heute erlebt habe, also jetzt nicht nur im offiziellen Teil, sondern wenn man sieht, wenn sie beide auf dem Weg zur Pressekonferenz sind, dass das sehr gut ist. Und mir haben auch Freunde auf der polnischen Seite, aus dem polnischen Außenministerium, aus der Kanzlei des Premierministers Tusk schon zu verstehen gegeben, dass Tusk Scholz sehr schätzt. Von Olaf Scholz selbst weiß ich das auch. Ich will das nochmal betonen. Diese Regierung in Polen ist etwas mehr als ein halbes Jahr im Amt. Deutschland ist immer noch ein Reizthema, auch in der polnischen Gesellschaft. Und ich glaube, da kann man auch verstehen, dass öffentliche Gesten gut miteinander austariert sein müssen, weil gut gemeint ist dann nicht immer gut gemacht und schadet dann eher der jetzigen polnischen Regierung innenpolitisch.
Sagt der Koordinator für die deutsch-polnischen Beziehungen, der SPD-Politiker Dietmar Nitan, in den Themen des Tages auf NDR Info. Es kommt nicht oft vor, dass Abgeordnete des Bundestages die Fraktion wechseln. Schon gar nicht mitten in der Legislaturperiode. Melis Seckmann aus Mannheim geht jetzt aber diesen Schritt. Für die Grünen in Baden-Württemberg war sie ins Parlament gewählt worden. Künftig wird sie aber mit der CDU sitzen und stimmen. Wer ist Melis Seckmann? Welche Gründe nennt sie? Und wie findet man das? Markus Schubert dazu aus Berlin.
Dass der CDU ein Coup gelungen ist, merkte man am Mittag an der Schmallippigkeit der Grünen. Fraktionschefin Britta Hasselmann hatte für ihre bisherige Mitstreiterin, wie zu erwarten war, nur pflichtschuldige Worte übrig.
Das ist jetzt die Situation. Wir werden uns organisatorisch, was die Besetzung von Ausschüssen angeht, darauf einstellen und hier Umbesetzungen vornehmen. Und es ist, glaube ich, sehr klar, auch wenn ich das bedauere, Reisende kann man nicht aufhalten.
Und es gäbe diese Woche auch wichtigere Themen, so Hasselmann, den Haushalt etwa. Die 30 Jahre alte Mannheimerin Seckmann war für die Grünen Obfrau im Wirtschaftsausschuss des Bundestages und fiel dort mit ihren Positionen schon früher Unionsvertretern angenehm auf. Aber was stimmte für sie nicht an der grünen Wirtschaftspolitik und was will sie künftig in der CDU bewirken?
Wissen Sie, ich gehe im Guten. Ich habe mich die letzten Jahre immer dafür eingesetzt, dass wir junge Menschen fürs Unternehmertum begeistern, dass wir Start-ups gute Rahmenbedingungen geben, weil ich eine große Hochachtung habe vor Menschen, die in die Gründung gehen, weil Menschen, die einen Betrieb neu aufziehen, die eröffnen sich Aufstiegsmöglichkeiten.
Bei der letzten Bundestagswahl zog Seckmann in Baden-Württemberg über die grüne Landesliste in den Bundestag, verfehlte aber ein Direktmandat in Mannheim mit 22,5% nur um 4 Prozentpunkte. Dafür will sie nun unter neuem Parteilabel einen Neuanlauf nehmen und ihr Mandat, anders als es die Mannheimer Grünen heute verlangen, behalten.
Also mein Lebensmittelpunkt ist Mannheim. Ich bin gewählt, um die Mannheimerinnen und Mannheimer zu vertreten. Das habe ich vorher im Gemeinderat gemacht. Das werde ich weiterhin tun. Ich bin noch dieselbe Melis, immer noch ansprechbar und werde mich natürlich für meine Themen vor Ort, für meine Menschen vor Ort einsetzen. Das werde ich jetzt nun gemeinsam mit der CDU in Mannheim machen.
Andreas Jung, Baden-Württembergs CDU-Landesgruppenchef und stellvertretender Bundesvorsitzender seiner Partei, spielte im Vorfeld des Wechsels eine wichtige Rolle. Ein Mandat konnte er Seckmann nicht versprechen. Landeslistenplätze ziehen bei der Union im Südwesten eher nicht. Seckmann muss sich wieder um den Wahlkreis bemühen. Aber Jung sieht für sie, jenseits des Coups von heute, eine Perspektive in der Union.
Ja, sie will ihre politische Arbeit fortsetzen. Sie will weiter ihren Wahlkreis vertreten. Wir haben sie kennengelernt als eine Politikerin, die mit ganzem Herzen für ihr Mannheim brennt, die hier im Bundestag kämpft für Mittelstand, für die Wirtschaft, für Existenzgründer. Und sie will sich hier einbringen auf Basis auch dessen, wofür wir stehen.
Für die CDU ist Seckmann ein Gewinn. Friedrich Merz begrüßte sie heute mit den Worten, sie sei eine Bereicherung für seine Fraktion. Junge Frauen mit erfolgreicher Migrationsgeschichte, ihr politischer Karriereweg spielt eben immer noch eher selten in der Union.
Wir bleiben gedanklich im Bundestag. Hier ist der Ton mitunter rau. Das ist auch nicht neu. Man könnte sagen, kein Wunder, es geht ja auch um viel. Aber die Grenzen des Sagbaren im demokratischen Wettbewerb um die besten Argumente ist in den vergangenen Jahren erkennbar verschoben worden. Das bestätigt einem jeder, der zum Beispiel nach ein paar Jahren Ausland nach Deutschland zurückgekehrt ist. Eine Initiative der Regierungsfraktionen versucht jetzt, den Beleidigungen, Beschimpfungen und Fake News Grenzen zu setzen. Wer es übertreibt, muss künftig zahlen. Uwe Jahn erklärt.
Wenn Abgeordnete im Deutschen Bundestag sich im Ton vergreifen, beleidigen, herabsetzen, beschimpfen, dann muss das Bundestagspräsidium schnell reagieren. Dafür gibt es sogar eine Liste mit Ausdrücken, die nicht sein sollen. Bundestagspräsidentin Bärbel Baas mit einem geschichtsträchtigen Beispiel.
Du Lump, heute reden wir ja oft wirklich schärfer im Ton. Aber auch das wurde damals schon gerügt, weil es eben, wenn man zum Beispiel mit dem Finger auf die Person zeigt und sagt, du bist oder sie sind ein Lügner, dann ist es eine Beschimpfung und es ist eine Diskriminierung und eine Behauptung. Und deshalb wird also immer der persönliche Angriff sofort zur Ordnung gerufen.
Und das ist seit der Bundestagswahl 2021 schon über 100 Mal passiert. So viel wie seit den 80er Jahren nicht mehr. Dabei gehen mehr als die Hälfte dieser Ordnungsrufe aufs Konto der AfD. Deren Abgeordneter Stefan Brandner sagt, das liege vor allem daran, dass die Sitzungsleitung einseitig zu Lasten seiner Partei entscheide. Zum Beispiel, als er mal auf den lässigen Kleidungsstil einer Rednerin angespielt hat.
Ich habe nur Kleiderordnung gerufen, zack, gab einen Ordnungsruf. Auf der anderen Seite werden wir beschimpft, sei ruhig, Brauner. Dann gibt es die Debatte im Ältestenrat, ja, das könnte man zwar negativ auslegen, aber auf irgendeinem rheinland-pfälzischen Pferdemarkt, da wäre das ein Spruch.
Spruch hin, Spruch her. Ausfälle und Entgleisungen sollen nun teurer werden durch eine Verschärfung der Geschäftsordnung des Bundestages. Das heißt konkret, ein sogenanntes Ordnungsgeld wird verdoppelt auf dann 2.000 Euro. Im Wiederholungsfall können 4.000 Euro daraus werden. Bei 3 Ordnungsrufen in 3 Sitzungswochen wird das Ordnungsgeld automatisch verhängt. Auch das ist neu. Heidi Reichenegg von der Linken erinnert sich, dass sie vor 3 Jahren, als sie in den Bundestag kam, vom gemeinen Ton im angeblich Hohen Haus schockiert war. Ihre Beobachtung?
Sie merken das wahrscheinlich, wenn gerade Frauen ans Rednerpult treten oder eben auch Menschen mit Migrationshintergrund, dann wird es häufig noch lauter. Das ist kein Zufall.
Und liegt nach Reichenecks Meinung vor allem an der AfD. Die sieht das naturgemäß anders und fühlt sich allein schon deshalb benachteiligt, weil sie gar nicht im Präsidium vertreten ist. Es gelingt ihr nicht, die nötigen Stimmen von den anderen Parteien dafür zu bekommen. Aktuell haben die Union und die Ampelparteien sich noch nicht auf eine gemeinsame Neufassung der Geschäftsordnung geeinigt. Für Thorsten Frey von der CDU-CSU ist dabei vor allem wichtig:
Wer gegen Regeln verstößt, der muss auch Konsequenzen spüren. Da geht es auch um die Würde des Parlaments als solches.
Immerhin ist die Union demzufolge noch im Gespräch mit der Ampel. Man ist sich wohl bis auf wenige Punkte einig. Wenn das so weitergeht, könnte die neue Geschäftsordnung des Bundestages am Ende der Beratungen dann doch eine breite Mehrheit bekommen.
Es ist gute Tradition an vielen Hochschulen, dass am Ende eines akademischen Jahres, in der Regel also am Ende des Sommersemesters, gefeiert wird. Auch an der Universität Lüneburg ist das so. Ein Festakt, auf dem Ehrungen und Auszeichnungen vergeben werden, daran anschließend ein Sommerfest. Das sollte auch in diesem Jahr stattfinden. Aber unter den geladenen externen Gästen sollten auch 2 AfD-Abgeordnete sein. Das empörte Studierende und andere an der Universität und schließlich warnte die Polizei vor Protesten. Die Uni hat alles abgesagt. Janina Possel über Planungen, Entscheidungen und Reaktionen in Lüneburg.
In der vergangenen Woche hatten Studierende der Leuphana einen offenen Brief geschrieben. Sie forderten, die 2 eingeladenen AfD-Abgeordneten sollen von dem Festakt ausgeladen werden. Auch eine Demonstration wurde angekündigt. Die Uni hat die Abschlussfeier jetzt aber abgesagt. Und das findet der Allgemeine Studierendenausschuss der Leuphana ängstlich, erklärt Sprecherin Josephine Kizol.
Wir hatten schon das Gefühl, dass die Uni sich sehr leicht gemacht hat, dass das Präsidium jetzt einfach den Weg des geringsten Widerstands gegangen ist, weil wir vorher im Gespräch mit der Universität explizit gesagt haben, es wäre unser Wunsch und auch im Sinne der gesamten Universitätsgemeinschaft, die Menschen auszuladen.
Die Verantwortlichen der Leuphana Universität sehen das aber anders. Das sagt Pressesprecher Henning Zühlsdorf.
Es ist sinnvoller, die Veranstaltung zum jetzigen Zeitpunkt nicht stattfinden zu lassen, und stattdessen eben eine Debatte an dieser Universität zu führen.
Eine Debatte darüber, wer eigentlich zu solchen Festen der Uni eingeladen werden soll und wer nicht. Die beiden AfD-Abgeordneten, um die es geht, das sind zum einen Jessica Schülke. Sie ist Vorsitzende des Ausschusses für Wissenschaft und Kultur. Pressesprecher Henning Zühlsdorf erklärt, dass Mitglieder dieses Ausschusses immer eingeladen werden, egal welcher Partei sie angehören. Zum anderen geht es um Frank Rink von der AfD. Er ist Bundestagsabgeordneter aus Niedersachsen und die werden laut Zühlsdorf grundsätzlich auch eingeladen. Dafür hat Josephine Kizol vom AStA aber wenig Verständnis.
Diese schöne Begründung von, das haben wir schon immer so gemacht, das machen wir auch weiter so, ist für uns wirklich wenig stichhaltig. Also den Wissenschaftsausschuss des Landtags einzuladen liegt nahe, wenn aber bekannt ist, dass den Vorsitz dieses Ausschusses eine Partei innehat, die in manchen Kreisen als wissenschaftsfeindlich bezeichnet wird und viele wissenschaftliche Fakten leugnet, dann hätte man diese Menschen vielleicht einfach nicht einladen müssen.
Dem AStA sei nach Angaben von Kizol gar nicht bewusst gewesen, dass der gesamte Wissenschaftsausschuss eingeladen wird.
Das heißt, die wurden auch alle schon in der Vergangenheit eingeladen, sie haben sich aber halt nie angemeldet.
Und deshalb sei es in den vergangenen Jahren nie zu Protesten gekommen, erklärt die AStA-Sprecherin weiter. Auch Zühlsdorf von der Leuphana sagt, solchen Gegenwind habe es bei einem Abschlussfest der Leuphana noch nicht gegeben. Die Absage begründet die Uni einerseits mit Sicherheitsbedenken. Mit der Demo hätte die Veranstaltung nicht wie geplant ablaufen können. Aber Angst vor dem Protest hätten die Verantwortlichen nicht gehabt, erklärt er weiter. Vielmehr solle die Absage dazu dienen, die Situation aufzunehmen.
Diese Situation macht ja deutlich, dass es offenbar an unserer Universität einen Diskussionsbedarf gibt über die Frage, wer soll eigentlich zu solchen Veranstaltungen eingeladen werden.
Also einen klaren Kurs gibt es in dieser Frage offenbar noch nicht. Grundsätzlich begrüßt der AStA die Idee einer Diskussion, aber die Studierenden hätten sich einen anderen Umgang mit der Situation gewünscht und nicht die Absage. Immerhin soll nachgeholt werden, Forschende und Projekte zu ehren. Das hätte ja morgen eigentlich passieren sollen.
Dicke, schwarze Rauchwolken heute über dem Nord-Ostsee-Kanal, genauer in Schacht-Audorf, östlich von Rendsburg, ca. 20 Kilometer westlich von Kiel. In der Lürsen-Werft ist wohl in einer Yacht Feuer ausgebrochen. Wenig später stand die ganze Halle in Flammen. 300 Feuerwehrleute waren den ganzen Tag über vor Ort und sind es noch. Unser Kollege Moritz Meyer ist auch in Schacht-Audorf. Moritz, was passiert an diesem späten Nachmittag rund um den Brandherd? Was macht die Feuerwehr?
Also hier läuft ein Rieseneinsatz der Feuerwehr. Knapp 300 Einsatzkräfte sind hier vor Ort. Gerade hier vor einer Minute sind zwei große Wasserwerfer der Bundeswehr auch angekommen, die das Feuer hier in der Schiffshalle löschen sollen. Der Brand ist aber unter Kontrolle. Das hat mir ein Feuerwehrsprecher gesagt, auch schon seit etwa 2-3 Stunden. Es ist auch noch deutlich weniger Rauch jetzt zu sehen. Der ist weiß und das zeigt laut dem Feuerwehrsprecher, dass das Löschen eben gut funktioniert. In der Schiffshalle selbst, da sind riesige Löcher zu sehen in der Decke und in den Wänden. Das Wellblech ist einfach weggeschmolzen. Und in der Halle drin soll eine Yacht sein, die ebenfalls stark beschädigt ist.
Aber es war wohl wirklich ziemlich schwer, diese Flammen zu löschen.
Ja, das ist echt schwer, denn das große Problem ist, die Feuerwehrleute können nicht in diese Halle rein. Vorher war es da drin viel zu heiß und jetzt ist es viel zu gefährlich, weil Teile herabstürzen können. Das heißt, die Feuerwehrleute stehen direkt neben der Halle, löschen von dort das Feuer. Auch auf dem Nord-Ostsee-Kanal sind zwei Schiffe, die das Feuer löschen. Und in der Halle selbst, da ist nur ein Kettenfahrzeug von der Feuerwehr Hamburg. Das kann per Fernsteuerung löschen und macht es das wohl auch noch bis in die Nacht.
Die Rauchwolke war sehr dicht und schwarz. Man kann Bilder davon auf ndr.de sehen. Diese Wolke zog übers Land. Welche Folgen hatte das für die Menschen in der Umgebung?
Ja, für die Menschen, die hier direkt neben der Werft wohnen, hieß das, dass sie ihre Häuser verlassen mussten. Etwa 30 Menschen waren davon betroffen. Die kamen aber laut der Polizei alle bei Freunden und Verwandten unter. Dort müssen sie aber bleiben, solange es hier eben noch raucht bei der Schiffshalle.
Und gibt es schon irgendwelche Hinweise zur Frage aller Fragen, nämlich was weiß man über die Brandursache?
Ja, die ist bislang noch unklar. Was wir wissen, ist, dass die Feuerwehr gesagt hat, dass es so gegen 9.20 Uhr hier in dieser Schiffshalle der Lürsenwerft angefangen hat zu kokeln und dass dann ziemlich schnell das Feuer ausgebrochen ist und sehr schnell außer Kontrolle geraten ist und immer größer wurde. Warum aber dieses Feuer dann auch so schnell so groß wurde, das ist bislang völlig unklar.
Vielleicht sollten wir noch ein Wort über die Yacht verlieren, die in dieser Halle steht. Was ist das für ein Schiff? Wem gehört es?
Also nach unseren Informationen steht eine Yacht eben da drin. Die Halle ist etwa 100 mal 30 Meter groß. Wem aber diese Yacht gehört oder was für eine Yacht das genau ist, das wissen wir nicht. Hier vor Ort ist es so, dass tatsächlich alle sehr wortkarg sind. Die Werft sagt gar nichts dazu, was da drin in dieser Halle ist. Und auch die Polizei kann da oder möchte dazu bislang nichts sagen. Wir wissen nur, ein Objekt ist in der Halle und das wird eben auch gelöscht.
Schönen Dank für diese Eindrücke und Informationen. Live aus Schachtaudorf war das Moritz Mayer in den Themen des Tages, die mit dieser Schalte, mit dieser Reportage enden.